MDR Kultur. Glaubenssachen.
Kirche, Macht und Geld. Wie die Finanznot endlich zu Reformen zwingt. Eine Sendung von Reinhard Bingener.
Weitgehend unbemerkt von einer größeren Öffentlichkeit vollzieht sich in beiden großen Kirchen gegenwärtig eine Zeitenwende. Beträchtliche Austrittszahlen und eine steigende Quote sogenannter Taufunterlassungen sind zwar beileibe kein neues Phänomen, diese beiden Entwicklungen nagen schon seit mehreren Jahrzehnten, leise, aber beständig am Fundament der Kirchen, doch die Kirchenleitungen konnten es sich leisten, dies sehr lange weitgehend auszublenden. Intern führten sie zwar beständig das übliche Reformvokabular im Mund und erweckten so den Eindruck, die absehbaren Herausforderungen würden angepackt, tatsächlich blieben die gewachsenen Strukturen des kirchlichen Lebens jedoch weitgehend unangetastet oder wurden sogar noch weiter ausgebaut. Dies war möglich, weil hohe Einnahmen aus der Kirchensteuer den beständigen Mitgliederverlust ungefähr bis zum Jahr 2020 kompensiert haben und Jahr für Jahr neue Rekordeinnahmen bescherten. Der Hauptgrund dafür war der Boom, den die deutsche Wirtschaft ungefähr bis zur Corona-Pandemie erlebte. Für die Kirchen kam begünstigend hinzu, dass viele Babyboomer in dieser Zeit ihre höchsten Gehälter bezogen. Und in dieser Kohorte finden sich gerade viele treue Kirchensteuerzahler. Nun aber verdunkelt sich das Bild für die Kirchen. Die Babyboomer treten nach und nach in den Ruhestand. Durch die Verfehlungen im Umgang mit sexualisierter Gewalt schnellte auch die Zahl der Kirchenaustritte auf ein deutlich höheres Niveau. Und obendrein schlitterte Deutschland auch noch in eine zähe Rezession. Die Folge ist eine dramatisch zugespitzte Finanzlage. Im Jahr 2019 war die sogenannte Freiburger Studie im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen Kirche in Deutschland zu dem Ergebnis gelangt, dass beide großen Kirchen bis zum Jahr 2060 rund die Hälfte ihrer Mitglieder sowie etwa die Hälfte ihrer Finanzkraft einbüßen werden. Schon das sorgte damals für Aufsehen. Aufgrund der neuen Entwicklungen gelten diese Aussagen inzwischen aber bereits wieder als überholt. Die Halbierung der Einnahmen und der Mitgliedschaften werden nun deutlich früher erwartet. 2040 ist das neue 2060, lautet intern das geflügelte Wort. Ein solcher Einbruch bei den Finanzen wäre schon für ein Wirtschaftsunternehmen kaum zu bewältigen. Für die schwerfälligen Kirchenapparate mit ihren großen und festgefügten Ausgabeposten für das Personal und die Immobilien ist die Herausforderung noch größer. Die Entwicklung ist so dramatisch, dass es für ärmere Bistümer und Landeskirchen inzwischen um die Frage geht, ob die unvermeidliche Transformation in einer halbwegs planvollen Weise abläuft oder ob sie in einen Kontrollverlust mündet. Dann müsste alles weggestrichen werden, was kurzfristig gestrichen werden kann, ungeachtet der Frage, wie sinnvoll diese Kürzungen sind. Nach jahrelanger Beschwichtigung durch die Finanzverantwortlichen und leitende Geistliche spricht eine neue Generation von Verantwortlichen diese Gefahr auch offen aus. Entweder wir handeln jetzt oder die Zukunft handelt an uns, sagt zum Beispiel Dorothee Wüst, die seit 2021 der Pfälzischen Landeskirche als Kirchenpräsidentin vorsteht. Im Frühjahr hat die Synode einer Reform den Weg bereitet, wie es sie bisher in keiner evangelischen Landeskirche gegeben hat. Die Pfälzische Kirche mit ihren gut 400.000 Mitgliedern will die Zahl ihrer Kirchenbezirke in einem radikalen Schritt von 15 auf 4 senken. Noch wichtiger, aber auch umstrittener, ist ein anderer Punkt. Während die Kirchenbezirke ihren Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts behalten dürfen, sollen die Kirchengemeinden diesen Status aufgeben und künftig nur mehr Körperschaften des kirchlichen Rechts bilden. Was sich bloß nach einer kleinen begrifflichen Verschiebung anhört, birgt weitreichende Konsequenzen. Die Ortsgemeinden hätten durch die Umstellung kein eigenes Vermögen mehr, wären nicht mehr Eigentümer ihrer Gebäude und könnten auch nicht mehr eigenständig Personal einstellen. Dies führt in etlichen Gemeinden zu einer Furcht vor einer Entmündigung und teils auch zu Widerstand. Die Kirchenleitung verweist in den Debatten um die Reform auf den unabweisbaren Spardruck, aber auch auf den absehbaren Pfarrermangel. Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst rechnet vor, dass sich das geistliche Personal ihrer Landeskirche bis zum Jahr 2035 nahezu halbieren werde. Die derzeit laufende Verrentungswelle ist nämlich in der Pfarrerschaft noch stärker ausgeprägt als in anderen Berufen. Viele Abiturienten aus der Generation der Babyboomer haben sich nämlich Anfang der 80er Jahre im Zeichen der damaligen Friedens- und der Umweltbewegung für ein Theologiestudium entschieden. Die Folge war die sogenannte Theologenschwemme. Inzwischen haben sich die Verhältnisse in ihr Gegenteil verkehrt, denn in ganz Deutschland legen, laut Statistischem Bundesamt, mittlerweile weniger als 200 Personen jährlich das Examen für das evangelische Pfarramt ab. Bei den Examina für das katholische Priesteramt lag die Zahl zuletzt sogar bei weniger als 30 und damit, angesichts des Personalmangels, fast schon im homöopathischen Bereich. Solange die Finanzlage der Kirchen nicht völlig außer Kontrolle gerät, können so alle geeigneten Bewerber zumindest auf eine Stelle hoffen. Eine flächendeckende Versorgung der Ortsgemeinden mit Pfarrern wird jedoch nicht mehr möglich sein. Das jahrhundertealte Netz, mit dem die Volkskirchen große Teile Europas nahezu flächendeckend mit professionell ausgebildeten Theologen versorgten, zeigt bereits jetzt erste Lücken. Künftig wird es sehr weite Maschen haben. Kirchenreformen wie in der Pfälzischen Landeskirche sind der Versuch, sich für diese Zukunft zu wappnen. Die Kirchenleitung hebt unermüdlich hervor, dass es ihr nicht darum gehe, die Ortsgemeinden absichtsvoll zu schwächen oder gar überflüssig zu machen. Die Gestaltung des kirchlichen Lebens vor Ort obliege weiter vor allem den Kirchengemeinden. Diese sollen aber so weit von Verwaltungsaufgaben für Personal und Immobilien entlastet werden, dass sie dies künftig auch ohne eigene Pfarrerin oder eigenen Pfarrer leisten könnten. Die Pfälzische Kirche geht bei ihrer Reform so radikal vor wie keine andere evangelische Landeskirche. Und es gibt aus anderen Landeskirchen durchaus Stimmen, die das Vorhaben für überzogen halten, die Zahl der öffentlich-rechtlichen Körperschaften von 420 auf 5 zu senken. Aber die anderen evangelischen Landeskirchen und auch die katholischen Diözesen stehen im Grundsatz vor derselben Frage, wie sie angesichts von fehlendem Personal und fehlendem Geld künftig das kirchliche Leben an der Basis gestalten. Mit dem langjährigen Ansatz, hier und da Kirchengemeinden zu größeren Einheiten zusammenzuschließen, gerät man irgendwann an Grenzen. Stattdessen streben viele Kirchenleitungen nun eine systemische Verzahnung der lokalen mit der regionalen Ebene zu Mischmodellen an. Damit will man einerseits die Präsenz der Kirche vor Ort weiter gewährleisten, nun in stärkerer Verantwortung von Ehrenamtlichen, zugleich sollen die kirchlichen Angebote den gewachsenen gesellschaftlichen Ansprüchen hinsichtlich ihrer Professionalität gerecht werden. Dafür sollen interprofessionelle Teams aus Theologen, Kirchenmusikern, Pädagogen und Verwaltungskräften in jeder Region sorgen. Statt einzelnen Bläsergruppen oder Kinderchören, die in ihren Gemeinden jeweils unter Nachwuchsmangel leiden, könnte es dort künftig ein professionell angeleitetes Angebot geben, das sowohl den Teilnehmern wie auch den Zuhörern vielleicht sogar mehr Freude bereitet. Eine regionale Planung könnte auch zu einer stärkeren Profilierung der Kirchengemeinden führen, um die wachsende Diversität der gesellschaftlichen Milieus und der kulturellen Geschmäcker besser abzubilden. Die eine Gemeinde könnte ihr Augenmerk auf eine klassische Liturgie legen, die nächste auf diakonische Angebote, eine andere auf die Jugendarbeit. Doch es gibt auch Befürchtungen. Denn die stärkere Abhängigkeit der lokalen von der regionalen Ebene führt zu einer noch stärkeren Binnenorientierung der Kirche. Die jüngere Generation der kirchlichen Beschäftigten wünscht sich zwar häufig das Arbeiten im Team, aber nicht ohne Grund lautet ein alter Pastorenspruch: Selig die Bene, die stehen vorm Altar alleine. Und aus den neu gebildeten regionalen Teams dringen mancherorts bereits Klagen über Reibungsverluste und Konflikte nach außen. Die Kirchenleitungen nehmen mit der geplanten Verschmelzung der Ortsgemeinden mit der regionalen Ebene Veränderungen an einem neuralgischen Punkt vor. Und sie haben sich dabei zum wiederholten Mal für die Option einer noch stärkeren Steuerung innerhalb ihrer Organisation entschieden. Bei den internen Vorüberlegungen stellt man sich auch nicht die Frage, welche Einheiten bei einem möglichen Zusammenbruch der landeskirchlichen Finanzen oder einem Ende des staatlichen Kirchensteuereinzugs überlebensfähiger wären. Dies wären vermutlich eher einzelne Kirchengemeinden als regionale Verbünde. Auffällig ist außerdem, dass die Landeskirchen bei ihren Reformen weiterhin wettbewerbliche Elemente scheuen. Ein Diakon oder eine Pfarrerin hat also weiterhin keinen persönlichen Vorteil davon, wenn er viele Gottesdienstbesucher anlockt, an sommerlichen Wochenenden viele Trauungen veranstaltet und viele Jugendliche zur Konfirmation führt. Und auch für die Gemeinden halten sich die Erfolgsanreize bisher in engen Grenzen. Die Verzahnung der lokalen mit der regionalen Ebene zementiert diese Struktur nochmals stärker. Elemente des Wettbewerbs ließen sich hingegen künftig leichter etablieren, wenn man Kirchengemeinden mehr Autonomie und mehr Kontrolle über ihr Eigentum beließe. Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst warnt jedoch vor der Einführung eines kirchlichen Darwinismus. Und die Kirchenleitungen weisen auch darauf hin, dass es für Ortsgemeinden in strukturschwachen Regionen nahezu aussichtslos wäre, allein durch Spenden oder durch Fundraising auf eigenen Beinen zu stehen. Daher wollen sie weiterhin an der solidarischen Finanzierung festhalten. Zwischen den Landeskirchen gerät diese finanzielle Solidarität allerdings unter Druck. In der katholischen Kirche fiel vor einiger Zeit die Entscheidung, dass der sogenannte Strukturbeitrag Ost für die deutlich ärmeren Diözesen in den ostdeutschen Bundesländern wegfallen wird. Auch in der evangelischen Kirche wird der Finanzausgleich zwischen den finanzstärkeren und den finanzschwächeren Landeskirchen in den kommenden Jahren abgeschmolzen. Für eine gewisse Beruhigung sorgte immerhin, dass die Ampelkoalition mit dem Vorhaben, die sogenannten Staatsleistungen abzulösen, am einmütigen Widerstand der Landesregierungen gescheitert ist. Diese Staatsleistungen, in Höhe von zuletzt insgesamt rund 600 Millionen Euro jährlich, fließen als Entschädigung für die Enteignungen der vergangenen Jahrhunderte an die Kirchen. Sie unterscheiden sich aber von Bundesland zu Bundesland und von Landeskirche zu Landeskirche stark. Besonders abhängig ist etwa die arme mitteldeutsche Landeskirche, in der die Staatsleistungen ebenso wie die Transferzahlungen der reicheren Landeskirchen jeweils mehr als ein Fünftel des Haushalts ausmachen. Der gesetzliche Auftrag zur Ablösung der Staatsleistungen bleibt allerdings bestehen. Und manche Fachleute bezweifeln, dass der Staat den Kirchen bei einem neuerlichen Anlauf bessere finanzielle Bedingungen bieten wird. Innerhalb der ostdeutschen Kirche gibt es zudem Befürchtungen, dass die AfD mit ihrer teils offenen Feindschaft gegenüber den verfassten Kirchen an diesem Punkt Tatsachen schaffen könnte, etwa wenn sie im kommenden Jahr in Sachsen-Anhalt an die Macht kommen sollte. Dies könnte die Lage der Kirchen in Ostdeutschland, die ohnehin bereits am Rand ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit stehen, nochmals verschärfen. Die ambitioniertesten Reformprogramme haben zuletzt aber westdeutsche Kirchen vorgelegt, die wie die pfälzische Landeskirche in strukturschwachen Gebieten liegen. Die westfälische Landeskirche denkt, nach dem Rücktritt ihrer Präses und ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Annette Kurschus derzeit über eine grundlegende Änderung ihrer Verfassung nach. Und der rheinische Präses, Thorsten Latzel, rechnete zuletzt öffentlich vor, dass seine Landeskirche 18% des gesamten Kirchensteueraufkommens für ihre Pensionäre und deren Beihilfekosten aufwendet. Die Rheinische Landeskirche rückt deshalb ebenso wie Kurhessen-Waldeck von der Verbeamtung ihrer künftigen Pfarrer ab. Andere Landeskirchen scheuen diesen Schritt noch, weil sie fürchten, den ohnehin spärlichen Pfarrernachwuchs an Landeskirchen zu verlieren, die weiterhin den Beamtenstatus bieten. In den Kirchenämtern wird vorerst auch nicht mit einem kompletten Systemwechsel gerechnet, sondern damit, dass beide Beschäftigungsformen für eine gewisse Zeit noch parallel angeboten werden. Auf EKD-Ebene wird derzeit an Modellen für diese Situation gearbeitet. Dazu gehört auch, private Anstellungsverhältnisse für Pfarrerinnen und Pfarrer, die es vereinzelt schon seit längerer Zeit gibt, endlich rechtssicher zu gestalten. Auch bei den Gehältern rücken die Kirchen allmählich von der Analogie zum Staat, die ihnen lange wichtig war, ab. So übernahm die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck im vergangenen Jahr den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst nicht in Gänze und zahlt nur noch 97% der staatlichen Besoldung. Aus Gründen der Gerechtigkeit zwischen den Generationen läge auch eine Debatte über die Höhe der Pensionen nahe. Denn die Pfarrer, die nun in den Ruhestand treten, haben selbst die Vorzüge der sogenannten dagobertinischen Phase der Kirchengeschichte genossen, von großzügigen Personalschlüsseln bis hin zu einer komfortablen Ruhestandsversorgung. Sie hinterlassen dem spärlichen Nachwuchs nun aber eine Kirche mit deutlich schlechteren Arbeitsbedingungen und dessen Entfaltungsmöglichkeiten werden auch noch durch hohe Pensionslasten stranguliert. Der ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom hat 2018 in seiner bayerischen Landeskirche einen Vorstoß unternommen, das Pensionsniveau leicht zu senken. Er stieß damit aber auf energischen Widerspruch. Seitdem wurde in der Kirche nicht mehr offen über das Thema gesprochen. Aber im Hintergrund gibt es weiter Überlegungen für Kürzungen bei den Pensionen. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem neuen Vorstoß kommt. Die alte Debatte über Zusammenschlüsse von Landeskirchen hat bereits wieder Fahrt aufgenommen. Die bereits erwähnte Pfälzische Landeskirche spricht mittlerweile offen davon, eine Konföderation oder eine Fusion zu prüfen. Der Präsident der Landessynode in der benachbarten Badischen Landeskirche zeigte sich bereits dafür offen. Vor knapp 20 Jahren war im Reformprogramm Kirche der Freiheit das Ziel ausgegeben worden, dass es in Deutschland künftig nur noch rund 12 evangelische Landeskirchen geben soll und dass deren Grenzen möglichst den Grenzen der Bundesländer entsprechen sollen. Dieses maßgeblich vom damaligen EKD-Ratsvorsitzenden Wolfgang Huber betriebene Reformprojekt versandete jedoch bald nach seinem Ausscheiden. Nachfolger wie Margot Käßmann oder Nikolaus Schneider legten keinen großen Reformwillen an den Tag. Die Zahl der Landeskirchen sank daher nur geringfügig von 24 auf 20. Als Berliner Bischof hatte Huber 2004 eine Fusion zwischen Berlin-Brandenburg und der kleinen Kirche der schlesischen Oberlausitz bewerkstelligt. Im Jahr 2009 folgte der Zusammenschluss der Kirchenprovinz Sachsen mit der thüringischen Landeskirche zur mitteldeutschen Landeskirche. Und im Jahr 2012 schloss sich die nordelbische Landeskirche mit den kleineren ostdeutschen Landeskirchen Mecklenburgs und Vorpommerns zu einer großen Nordkirche zusammen. In Norddeutschland gab es noch ein zweites Fusionsprojekt. 2009 gab es Planungen für einen Zusammenschluss jener 5 Landeskirchen, die alle auf dem Gebiet des Landes Niedersachsen liegen. Doch das Vorhaben scheiterte an regionalen Befindlichkeiten. Zu groß waren die Befürchtungen, in den kleineren Landeskirchen wie Braunschweig, Oldenburg oder Schaumburg-Lippe zu stark von der hannoverschen Landeskirche dominiert zu werden, die auch die größte Landeskirche der gesamten EKD ist. Ein neuer Anlauf für einen Zusammenschluss wurde seither nicht unternommen. Die 5 Landeskirchen arbeiten zwar weiterhin unter dem Dach ihrer schon länger bestehenden Konföderation zusammen, wo sie zuletzt mit den katholischen Bistümern in Niedersachsen den ersten gemeinsamen christlichen Religionsunterricht an den Schulen in Deutschland zustande brachten, doch ansonsten schaut man eher auf sich selbst. Kenner der Entwicklungen bescheinigen der braunschweigischen Kirchenleitung immerhin schon seit einigen Jahren konsequent auf eine finanziell nachhaltige Entwicklung hinzuarbeiten. Die große hannoversche Landeskirche hingegen setzte zunächst auf einen betont offenen und auf gesellschaftliche Beteiligung zielenden Reformprozess, der 2023 aber aufgrund mangelnder Resonanz abgebrochen wurde. Nun gibt es, nach mehreren Personalwechseln, einen neuerlichen Anlauf für eine Reform, die den Prozessen in anderen Landeskirchen ähnelt. Solche Beobachtungen lassen sich auch in anderen Regionen machen. Selbst wenn Landeskirchen schon seit vielen Jahren als Kandidaten für einen möglichen Zusammenschluss gelten, heißt das noch längst nicht, dass sich ihre jeweiligen Kirchenparlamente über ihre nächsten Reformschritte abstimmen. Die Reformen zielen zwar meistens in eine ähnliche Richtung, unterscheiden sich aber in ihrer Ausgestaltung beträchtlich. Wir versuchen nach Kräften, keine Entscheidungen zu treffen, die einer stärkeren Kooperation im Weg stehen oder irreversibel sind, sagt die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst mit Blick auf dieses Problem. Angesichts des hohen Spardrucks warnen manche Kirchenfunktionäre derzeit aber sogar vor weiteren Fusionen. weil die Landeskirchen derzeit nicht die Ressourcen hätten für solch aufwendige Prozesse. Die Hoffnungen ruhen derzeit eher darauf, bei überregionalen Diensten wie den kirchlichen Akademien oder beim Einkauf von IT-Dienstleistungen stärker unter dem Dach der EKD zu kooperieren. In der Kirchenkonferenz, also dem gemeinsamen Gremium der Landeskirchen auf EKD-Ebene, laufen dazu Gespräche. Insgesamt dürften beide großen Kirchen sowohl an der Basis als auch in ihren höheren Etagen anders aufgebaut sein als bisher. Und zumindest einen Vorteil dürfte diese schmerzhafte Transformation haben. Das gern hervorgekramte Bild, dass die deutschen Kirchen auf ungeahnten Reichtümern sitzen, dürfte endgültig der Vergangenheit angehören.
Kirche, Macht und Geld. Wie die Finanznot endlich zu Reformen zwingt. Sie hörten eine Sendung von Reinhard Bingener. Es sprach Stefan Schad. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Trost, Ort und Meer – Friedhofslandschaften als kulturelles Erbe.
NDR Kultur.